Ihr Lieben, ich lese uns den Predigttext. Es steht im ersten Buch Mose, Kapitel 18. Und der Herr erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Abram eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß feines Mehl, knete und backe Brote. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knecht. Der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb vor ihnen stehen unter dem Baum, und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes, und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, sodass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Da lachte sie bei sich selbst und sprach, nun, da ich alt bin, soll ich noch Liebeslust erfahren, und auch mein Herr ist alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, nun, da ich alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, und dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Das ist das Wort Gottes. Liebe Geschwister, dieser Bibeltext, der für den heutigen Sonntag vorgeschrieben ist, findet sich ganz am Anfang des Alten Testamentes, ganz am Anfang der Geschichten, die Gott mit den Menschen veranstaltet hat, ganz tief hinten in der Geschichte. Mehr als 3000 Jahre ist das her, fast 4000 Jahre, das ist unvorstellbar lange. Und doch wird diese Geschichte immer wieder gelesen, und auch erzählt, vielleicht, weil die Menschen immer noch gleich sind. Sie lachen und weinen, sie arbeiten und essen, sie lieben und leiden, sie glauben und zweifeln. Genauso wie früher. Aber diese Geschichte wird vermutlich immer noch weiter erzählt, weil Gott in ihr vorkommt. Und wenn er die Bühne betritt, dann passiert meistens irgendetwas Wunderbares, etwas Überraschendes, was man sich vorher gar nicht gedacht hat. Es ist eine Geschichte vom Besuch. Besuch kommt, ganz unvermutet, drei Männer. Stellt euch vor, drei Männer wollen heute Mittag bei euch zum Mittag essen und kommen unangemeldet. Eine Katastrophenmeldung für jede Hausfrau und für jeden Hobbykoch. Besuch ist ja immer mit Arbeit verbunden. Also ein Braten muss her. Hier in der Geschichte steht er noch auf vier Beinen und muss erst gefangen und geschlachtet und gegrillt werden. Sarah muss Brot backen. Wasser zum Füßewaschen wird herbeigeschleppt, weil es dort so staubig war. Und wahrscheinlich auch Teppiche zum Sitzen, die Gäste sollen sich ja wohlfühlen. Und dann gibt's Brot und Butter und Milch und sicher später auch Wein. Und der Braten entfaltet einen betörenden Duft. Es wird getafelt. Viel Aufwand für unerwartete Gäste. Trotz der vielen Arbeit ist Abraham begeistert von Anfang an. Gäste waren damals nämlich die einzige Informationsquelle, die man kannte. Es gab keine Zeitung, keine Nachrichten, kein Telefon, nichts. Man kannte die Nachbarn, man kannte die Umgebung, so 10, 15 Kilometer rauf und runter, aber das war auch alles. Es gab keine Bücher, kein Radio, kein Fernsehen, die Abende waren lang und öde. Man wünschte sich Unterhaltung sehnlichst. Im Kopf war so viel ungenützte Kapazität und das macht doch neugierig auf alles Neue und Unbekannte. Gäste mussten also erzählen. Sie waren Zeitung, Radio und Fernsehen, alles in einer Person. Und deshalb hat man sie auch festgehalten und nicht so schnell wieder ziehen lassen. Und erst wenn sie berichtet hatten, alles, was sie wussten, dann durften sie wieder aufbrechen. Und man freute sich schon auf den nächsten Besuch. Drei Männer kommen zu Besuch, erzählt die Geschichte. Es ist kurz nach Mittag, die Luft zittert vor Hitze, kein Lüftchen rührt sich und da sieht Abraham sie kommen. Drei Gestalten, die langsam, aber sicher näher kommen. Zuerst scheinen sie ihm wie eine Fata Morgana, verschwommen, gespiegelt, unwirklich. Und dann so langsam, aber sicher gewinnen sie Kontur. Und dann stehen sie vor ihm. Es sind tatsächlich drei, kein Zweifel. Trotzdem ist irgendetwas seltsam an ihnen. Komisch. Abraham lässt sich auf die Knie nieder und dann beugt er sich noch weiter, bis er platt auf dem Bauch liegt im Staub und er sagt, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Und so auf dem Bauch liegen, das tut man doch nur vor einem König. Oder vor Gott. Abraham sieht offenbar mehr in den drei Fremden. Er spürt etwas Geheimnisvolles, etwas Starkes, etwas Weises und auch etwas Bekanntes. Fühlte es sich nicht genauso an, wenn der Unsichtbare, sein Freund, der Gott ihm begegnet war, er kannte das von früheren Treffen. Es sind drei, aber es spricht immer nur einer. Gläubige haben immer schon vermutet, dass Abraham hier der Dreifaltigkeit begegnet, wie wir sie eigentlich erst aus dem Neuen Testament kennen. Gott offenbart sich ihm und bleibt dabei doch ganz rätselhaft. Und das spiegelt sich bis in die sprachliche Gestalt dieser Geschichte hinein. Man weiß nie genau, sind das jetzt wirklich drei oder ist das nur einer? Wenn Gott heute begegnet, dann muss man ihm nicht erst ein Fünf-Sterne-Menü zaubern, zum Glück. Also ich bin da ganz schlecht drin. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich hätte ein Problem mit Gott. Man braucht sich auch nicht platt auf den Bauch zu werfen. Auch damit hätten wir wahrscheinlich ein Problem, spätestens wenn wir wieder hochkommen wollten. Also wir brauchen das nicht machen. Es reicht, wenn wir einfach die Hände falten und vielleicht die Augen schließen. Andere in der Bibel, die Begegnung mit Gott gehabt haben, die haben dann zum Beispiel gesagt, rede Herr, dein Knecht hört. Und darauf kommt es ja an, zuzuhören, wenn Gott etwas zu sagen hat. Oder zwei andere bitten, bleibe bei uns, geh nicht weg, denn es will Abend werden. Und sie haben das gesagt, weil ihre Herzen brannten von dem, was der Fremde ihnen vorher gesagt hatte, der Gast, Jesus, ganz inkognito. Sie hatten ihn nicht mal erkannt. Das Wichtigste ist, bereit zu sein und zu hören, wenn Gott anfängt zu reden. Jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja fast unmöglich, Besuch zu haben. Aber Gott kommt trotzdem. Er kommt sogar durch verschlossene Türen und er ist dann einfach da. Wollen wir uns bereit machen, auf ihn zu hören, wenn er redet? Die Neuigkeiten, die Abraham jetzt von seinen Gästen erfährt, sind nicht von der Art, wie er sie vermutlich erwartet hat. Nichts von den Nachbarn und ihren Herden, auch keine Warnung vor Überfällen von räuberischen Beduinen, nichts von fremden Königen und ihrer Politik. Nein, Gott erzählt ihm etwas aus seinem allerengsten Umkreis, mit dem Abraham gar nicht gerechnet hatte. Er erzählt ihm das Neueste über seine Frau. Sarah wird schwanger werden. Die Sarah, mit der Abraham fast 70 Jahre verheiratet war. Seine Sarah, die Unfruchtbare. Und jetzt soll sie ein Kind bekommen. Das Unmögliche soll passieren. Krass. Sarah hat an der Wand gelauscht. Wir tun sowas sicher nicht, es gehört sich nicht. Aber sie hat es getan. Sie hat sich nicht mal geschämt dabei. Kein Wunder eigentlich, wenn Besuch kommt und sie muss backen und kochen und darf nicht mal die Gäste sehen, wie das so mit den Frauen in den arabischen Ländern ist. Schuld sind die dünnen Wände, dass sie einfach horchen muss. Nur eine Zeltbahn befindet sich zwischen ihr und den Gästen. Und sie kann also eigentlich gar nicht anders. Sie muss die Neuigkeiten hören. Und dann quält es aus ihr heraus. Vom Zwerchfell fängt es an, immer höher in den Mund, in die Kehle, in den Mund. Und dann findet es seinen Weg nach außen und Sarah lacht. Sie pustet vor Lachen. Das Gelächter lässt sich einfach nicht mehr unterdrücken. Sie hält sich den Mund zu, sie stopft sich den Schleier in den Mund, sie windet sich, es gluckst noch immer und sie bekommt einen Schluck auf. Ein Baby. Und wieder will das Lachen in ihr aufsteigen. Sie und Liebe. Dabei ist sie 90 und ihr Mann ist schon 100. Kann man nachlesen, wenn man die Geschichten drumherum liest. Wusstet ihr, dass nichts so entlarvend ist wie Lachen? Es ist nämlich unwillkürlich und spontan. Wir können das nicht steuern oder unterdrücken. Lächeln kann man an- und abschalten, Lachen nicht. Und wenn es durch irgendetwas geweckt wird, dann ist es einfach da und will raus. Entweder werden wir vom Lachen anderer angesteckt, Gefühle übertragen sich nämlich und wir reagieren wie ein Spiegel auf die anderen und lachen mit, oder aber es keimt in uns selber auf, weil wir etwas Ungereimtes feststellen, das so komisch ist, so ungewöhnlich, so überraschend und so vergnüglich, dass wir gar nicht anders können, als uns herzhaft auszuschütteln und zu lachen. Und so geht es Sarah. Sie und ein Baby, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und sie lacht über die Unmöglichkeit dieser Vorstellung, weil sie fernab von jeder Realität ist. Die Erfahrung sagt nämlich, Uromas bekommen keine Kinder. Das ist so Punkt aus Ende. Nun ist das so, dass wir nur ganz selten im stillen Kämmerlein für uns alleine lachen. In der Regel lachen wir in Gesellschaft. Wir haben ein Gegenüber und unser Lachen ist zugleich eine Botschaft. Und Sarahs Botschaft ist, du Wanderer und ihr Gäste, wo immer ihr auch herkommen mögt, ihr habt offenbar den Schalk im Nacken. Du machst Witze, du verkaufst sie für bare Münze an meinen Mann und der glaubt das am Ende auch noch. Du bist ein Schalk, ein Clown. Und wir sollen die Lachnummer sein. Aber die drei sind eben nicht einfach nur Wanderer, die bei Abraham vor dem Zelt sitzen. Das sind keine normalen Gäste, sondern in ihnen verbirgt sich kein Geringerer als Gott, der Herr höchst selbst. Und der macht keine Witze. Und deshalb ist es auch kein Zeichen von Humor, über das zu lachen, was er sagt, sondern es ist ein Zeichen von Begriffsstutzigkeit. Ein Hinweis darauf, dass man nicht begriffen hat, wer da eigentlich spricht. Denn, so sagt er, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Und wir sehen ein paar Seiten weiter in der Bibel, was Sarah nicht sieht, dass sie nämlich ein Kind auf den Knien schaukeln wird, einen Sohn, ihren Isaak, ihren Jitzchak, was auf Deutsch so viel heißt wie sie hat gelacht. Sie muss ihrem Kind den Namen geben, sie hat gelacht und er wird ihn sein Leben lang tragen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn wir also unsere geballte Erfahrung von 70, 80 oder 90 Lebensjahren zusammennehmen und unser aller Lebensweisheit hier bündeln, dann müssten wir eigentlich zu dem Ergebnis kommen, ja, das stimmt. Bei Gott muss man mit den wildesten Überraschungen rechnen. Er kann das. Es gibt ein Lied aus Afrika, das geht so. Mein Gott, der kann das. Der kann das, mein Gott, der kann das. Ich weiß, mein Gott, der kann das auch bei mir. Er heilt gebrochene Herzen. Er macht Gefangene frei. Heilt, was krank, weckt Tote auf und wandelt auf dem Meer. Mein Gott, der kann das. Der kann das, mein Gott, der kann das. Ich glaub, mein Gott, der kann das auch bei dir. Nichts ist ihm unmöglich. Wer also klug ist, der rechnet mit dem, was Gott ankündigt, dass es wirklich eintreffen wird. Wer sich aber nicht auf Wunderbares einstellen will, wenn Gott bei ihm anklopft und zu Besuch kommt und redet, wer ein Ungläubiger bleibt, der muss damit rechnen, dass Gott lacht, und zwar über ihn. So steht das im Psalm 37. Gott wird am Ende über alle die lachen, die sich ihm kühl oder zähneknirschend entgegenstellen und ihn erledigen wollen und seine Pläne durchkreuzen wollen, mit Worten oder mit Taten. Sie werden alle scheitern. Sie werden scheitern an seiner großen Macht, mit der er sich alle Dinge so hinbiegen kann, wie er das will. Er hat das gezeigt. Er hat das gezeigt mit der Auferweckung seines Sohnes Jesus. Sogar der Tod, der für uns die absolute Grenze ist, sogar der Teufel konnte ihn nicht davon abhalten, Jesus wieder aufzuerwecken und zum Leben zu bringen. Wie viel weniger können wir schwachen, lächerlichen Menschen das tun, in unserem Zorn oder in unserer Gleichgültigkeit oder in unserem Unglauben? Ich will zu Gott gehören. Denn wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Hoffentlich haben wir uns alle auf seine Seite geschlagen. Wenn nicht, gib dir einen Ruck, es ist noch nicht zu spät, aber es ist lebenswichtig. Also, schon am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose, da geht es um einen Advent, um die Ankunft eines verheißenen Kindes und um die Geschichte, die Gott in Gang setzt und um den Schicksalsfaden, den er spinnt. Und es geht um unsere Reaktion, wenn er etwas zu uns sagt. Ich vermute, wir haben alle die Ankunftsgeschichte von Jesus schon oft gehört und schon viele Jahre Advent und Weihnachten gefeiert. Das ist nichts Neues mehr. Vielleicht kommt es uns manchmal sogar so vor, als würden wir uns mit dem Kirchenjahr immer im Kreis drehen. Aber wir drehen uns nicht im Kreis, sondern wir schrauben uns von Jahr zu Jahr immer ein bisschen höher, wie in einer Spirale, näher an den heran, der kommen wird, Jesus Christus. Auch uns wird heute wieder einmal gesagt, ein Kind wird geboren und es wird in unser Leben treten und es soll da wachsen und groß werden. Das geht auch noch, wenn wir 60, 70, 80, 90 oder sogar 100 Jahre sind. Und die Frage ist, werden wir über das für uns Unmögliche lachen, was der Herr tun will? Oder werden wir sagen, was sollte dem Herrn unmöglich sein? Mein Herr, der kann das auch bei mir. Amen.